SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Heute der Komponist Gordon Sherwood. Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrich Kamann. Awakening, Erwachen. Den Namen des Mannes, der dieses Lied komponiert und auch getextet hat, haben Sie vielleicht schon einmal gehört. Denn Gordon Sherwood wendet dem Musikfeld seit ein paar Jahren ein gewisses Interesse zu, das dem Mann, solange er lebte, selten zuteil geworden ist. Das Lied aber, das eben erklang, können Sie unmöglich kennen. Es handelt sich nämlich um eine Welturaufführung. Gesungen hat Felicitas Brest, am Klavier begleitete Mascha Dimitrieva. Die ist heute zu Gast in Zur Person, denn die aus Russland stammende Pianistin kennt Gordon Sherwood wie wohl niemand sonst, hat der sie doch in seinem Testament als Verwalter seines musikalischen Erbes eingesetzt. Aber auch der Komponist selbst soll zu Wort kommen, mit Auszügen aus einem Gespräch, das ich vor einigen Jahren mit ihm führen konnte. Heute vor 90 Jahren, am 25. August 1929, kam Gordon Sherwood in dem Städtchen Evanston im US-Staat Illinois zur Welt. Gestorben ist er am 2. Mai 2013 in Peiting, im bayerischen Landkreis Weilheim-Schongau. Eine erstklassige musikalische Ausbildung hat er genossen, sein Leben verbrachte er indes als Vagabund. Unentwegt auf Reisen, fortwährend komponierend. Sherwoods Oeuvre umfasst 143 Werke, bedient hat er sämtliche Gattungen, große Sinfonik, intime Kammermusik und, wie gehört, Lieder. Die musikalische Handschrift ist unverwechselbar, die Stilvielfalt schier unbegrenzt.
Ich habe etliche Male ganzen Abend, also einen ganzen Klavierabend aus seinen Werken gestaltet und die Menschen waren baff, die sagten, das gibt's doch nicht, das ist ein Komponist, ein einziger Komponist mit so unterschiedlichen Werken in einem Abend zu hören, das haben wir noch nie gehört. Und noch obendrauf, die Werke gingen ins Herz. Viele Leute sagten, mir hat das gefallen oder mir hat anderes gefallen, aber es gab keiner, der hätte gesagt, mir hat nichts gefallen.
Das war aus der Sonata for Arena, Opus 77 von Gordon Sherwood, der dritte Satz Molto Vivace mit Mascha Dimitrieva am Klavier. Arena war eine der Musen, die diesen Mann immer wieder inspiriert haben. In der Sonate für Arena meint man vielerlei heraushören zu können. Romantisches, Barockes, Harmonisches und Disharmonisches im rasanten Wechsel der Rhythmen. Doch geht das hier wohlgemerkt nicht durcheinander, sondern ist planvoll gebaut und kunstvoll geschachtelt.
Das ist unglaubliche handwerkliche Meisterschaft, wo er mit drei verschiedenen Schulen, vom Koppeln, vom Jarnach und vom Petrassi, operiert hat und eben in seinen Werken halt auch experimentiert, aber auf eine verständliche Art und Weise, so dass sie auch den Zuhörer verständlich ist.
Auf die drei verschiedenen Schulen kommen wir noch zurück. Doch zunächst noch eine ganz andere musikalische Facette von Gordon Sherwood, der nicht nur ein vielseitiger Komponist war, sondern auch in religiöser Hinsicht ein Eklektiker. Sein Glaube war eine sehr persönliche Synthese von Buddhismus und Christentum. Ein frühes Werk von ihm umfasst drei geistliche Gesänge, darunter ein Ave Maria. Der Chor des Norddeutschen Rundfunks sang unter der Leitung von Horst Neumann das Ave Maria für fünfstimmigen Chor a cappella in einer Aufnahme aus dem Jahre 1995. Komponiert hat Gordon Sherwood dieses anrührende Werk im Dezember 1969 in Beirut. Dass es hier vorgestellt werden kann, ist durchaus nicht selbstverständlich, denn ein großer Teil des musikalischen Schaffens von Gordon Sherwood ist bis heute unveröffentlicht.
Gordon hat sich nie gekümmert eigentlich um seine Werke, die hat sie komponiert und in die Schublade quasi gesteckt, weil er wurde überfüllt von anderen Ideen und wollte andere Werke komponieren. Der war irgendwie unersättlich, aber der war auch nicht konsequent in dem Sinne, dass er die Werke irgendwo präsentiert, Termine macht mit dem Dirigenten, mit Agenten, dass die Werke aufgeführt werden, dass die Noten verlegt sein sollten. Der war irgendwie nicht in der Lage, das zu machen, weil sein Kopf war nur für die Musik da. Für die Musik und die Reisen, die Einflüsse vom äußerlichen Welt, die ihn sehr berührt haben, die er dann in der Musik verarbeitet hat.
Das geht so oder ähnlich auch anderen Künstlern, aber selten ist diese Unfähigkeit, sich zu vermarkten, so ausgeprägt gewesen wie bei Gordon Sherwood. Vielleicht hängt dies mit seiner Kindheit zusammen.
Die Geschichte ist ziemlich dramatisch. Er wohnte in einem gutbürgerlichen Haus mit seiner Schwester. Die haben gute Ausbildung für damalige Zeit bekommen. Beide haben auch Klavier studiert. Vater wollte aber, dass der Gordon eine Militärkarriere einschlägt und hat ihn gegen den Willen des Jungen in eine Kadettenanstalt gesteckt. Etwas, sagte er, ist in mir gestorben, weil ich wollte Musik machen. Ich war Komponist. Und der war natürlich auch gemobbt, der wurde als verrückter Klavierspieler benannt und das hat ihn sehr beeindruckt und auch verletzt.
Dann haben wir eine andere Militärschule geschickt, um mich ein bisschen noch weiter ins Gehirn zu waschen und so. Und dann das hat auch nicht geklappt, richtig, so dann, als ich 14 Jahre alt war, 15 Jahre alt eben, ich habe mich endlich entschieden, an ein Internat zu schicken. Das war Mädchen und Jungs zusammen. Da fühle ich mich ein bisschen wohler.
Sagt Gordon Sherwood, der nicht nur das Deutsche, sondern wenigstens 6 weitere Sprachen beherrschte. Auf dem Internat traf er einen Lehrer, der das Talent des Jungen erkannte und den Vater überzeugte, ihm ein Musikstudium zu erlauben. An der renommierten Musikakademie Ann Arbor in Michigan erwarb Gordon Sherwood 1956 seinen Master of Arts. Im Jahr darauf erfolgte dann der Paukenschlag.
Das war eine Wettbewerbsarbeit für Gordon. Der hat sich für Gershwin-Wettbewerb beworben. Mit dem Erfolg, dass halt dritter und vierter Satz der ersten Sinfonie von Gordon wurde ausgewählt und wurde mit Dimitri Mitropoulos, New Yorker Philharmoniker, in Carnegie Hall aufgeführt.
Es war eine Stelle in meiner ersten Sinfonie, in den vierten Satz, wo ich halt wirklich eine plötzliche Inspiration gehabt habe, soll ich eine kleine Zitierung aus Gershwin machen. Da, 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 da. Es ist ein Lied von Gershwin, das nennt man The Man I Love. Someday he will come Monday, maybe Tuesday will be my good news day, and that sort of thing. And I used the theme, das Hauptthema des vierten Satzes oder so, und dann hatte ich Harmonie, ein bisschen bluesige Harmonie, und dann das geht so.
Das war also der vierte Satz Allegro con Brio aus der ersten Sinfonie von Gordon Sherwood, gespielt vom Bayerischen Landesjugendorchester unter dem Dirigat von Werner Andreas Albert. 1957 hatte Gordon Sherwood in den USA den George Gershwin Gedächtniswettbewerb gewonnen mit diesem Werk, das die New Yorker Philharmoniker unter der Leitung ihres damaligen Chefdirigenten Dimitri Mitropoulos in der Carnegie Hall uraufgeführt haben. Eingereicht hatte Sherwood allerdings nur den dritten und vierten Satz seines Opus 3, gleichsam als Arbeitsprobe, und nur diesen beiden Sätzen war der Preis zuerkannt worden. Und so wurden auch nur diese in New York gespielt. Die Aufnahme, die soeben erklang, entstand nicht im Big Apple, sondern in Hinterschmieding, einer kleinen Gemeinde in Niederbayern mit nicht einmal 2500 Einwohnern. Dort fand in der bis zum letzten Platz gefüllten Dorfturnhalle vor begeistertem Publikum und in Anwesenheit des Komponisten die komplette Uraufführung der ersten Sinfonie von Gordon Sherwood statt. 45 Jahre nach New York. Es handelte sich um das Abschlusskonzert für eine CD-Aufnahme. Auf dieser CD befindet sich auch das erste Klavierkonzert von Gordon Sherwood. Es ist Mascha Dimitrieva gewidmet. Sie war es, die Werner Andreas Albert für diese Musik gewinnen konnte. Da stellt sich die Frage, wie diese Pianistin, die am berühmten Konservatorium in Moskau studiert hat, Gordon Sherwood überhaupt kennengelernt hat.
Das war ein purer Zufall. Ich denke, das war 1997, wo ich zufällig vom Arte einen Film über Gordon Sherwood gesehen habe mit dem Titel »Der Bettler von Paris«. Der Titel war schon sehr klangvoll, natürlich war sehr, sehr interessant für mich. Vor einem hat mich sein Lebensweg und seine Musik sehr beeindruckt, so dass ich unbedingt diesen Menschen kennenlernen wollte.
Das erwies sich als nicht ganz einfach, denn Gordon Sherwood hatte zu dieser Zeit keinen festen Wohnsitz. Irgendwann aber gelang es ihr, mit dem Mann in Kontakt zu treten.
Etwas längere Zeit habe ich nichts mehr von ihm gehört, bis ein kurzes Anruf kam. Mascha, ich bin in Berlin und morgen komme ich nach Bremen, wo ich damals wohnte. Das war für mich natürlich komplett überraschend, aber so war Gordon. Der war sehr direkt in seinen Wünschen und natürlich habe ich alles stehen und liegen lassen und war froh, diesen Mann zu empfangen. Und so war eben unsere Begegnung vom ersten Moment sehr ungewöhnlich, wo er praktisch schon in der Tür fragte mich, ob ich ihm gleich was vorspielen möchte. Ohne übrigen Smalltalk, Kaffee etc. pp. Selbstverständlich habe ich seinen Wunsch erfüllt und er wollte aber immer mehr hören von mir. verlangte Noten, wollte ausfragen, mein ganzes Repertoire, was ich gespielt habe, was ich noch spielen würde, und ging alle Partituren durch, sodass wir unsere sogenannte musikalische Kennenlernen etwa um 10 Uhr morgens angefangen haben und ja, etwa um 20 Uhr abends beendet haben. Es war wahnsinnig spannend und so war, denke ich, der erste große Stein in unserer Freundschaft gelegt, die über 20 Jahre dauerte.
Das greifbarste Ergebnis dieser ersten Begegnung ist das Klavierkonzert Nummer 1 von Gordon Sherwood.
Das war auch übrigens eine ziemlich überraschende Anruf von Gordon, wo er gesagt hat, dass er an einem Klavierkonzert arbeitet. Ursprünglich war das als eine Cellosonate gedacht. Und er hat aber, wie vieles in seinem Oeuvre, hat er angefangen und dann hat er liegen lassen und dann später wieder zurückgekommen zu seinen Werken. Und so unsere Begegnung hat ihm wahrscheinlich einen Impuls gegeben, ein Klavierkonzert aus diesem Werk zu schreiben, aus dieser Cellosonate. Und so ist er auch wieder zu mir damals nach Bremen gekommen für etwas längere Zeit als ein Tag. Er war bei mir insgesamt 4 Wochen und ich konnte erleben, wie er komponierte. Abends haben wir immer die fertige Partitur quasi mit dem Komponisten durchgegangen. Das war unwahrscheinlich interessant für mich. Manchmal sogar ging er auch auf meine Wünsche, was pianistischer vielleicht betrat, irgendein Passage und so weiter. Der hat immer offene Ohren gehabt für Vorschläge. Ja? Das heißt aber nicht, dass er immer alle Vorschläge aufgenommen hat.
Masha Dimitrieva war die Solistin im dritten Satz des ersten Klavierkonzerts des kosmopolitischen Komponisten Gordon Sherwood. Das Bayerische Landesjugendorchester unter der Leitung von Werner Andreas Albert begleitete. Erschienen ist diese Aufnahme 2004. Es war das Plattendebüt eines 75-Jährigen, der als junger Mann einen vielversprechenden Karriereweg vor sich hatte. Kein geringerer als Aaron Copland wurde nach dem Erfolg von New York auf den Komponisten aufmerksam. Er lud ihn ein, bei ihm in Tanglewood zu studieren. Und er vermittelte dem jungen Mann ein hoch angesehenes Stipendium. Als Fulbright-Student ging Gordon Sherwood 1958 an die Hochschule für Musik und Theater in Hamburg zu Philipp Jarnach, einem bedeutenden Musikpädagogen, zu dessen Schülern einst auch Kurt Weill gehört hatte.
Philipp Jarnach hat in seinen Memoiren geschrieben, dass der Gordon Sherwood war einer der Beste, wenn nicht überhaupt der Beste, sein Schüler in 20 Jahren. Und das war schon eine sehr große Auszeichnung, denke ich.
Es war vermutlich auch Philipp Jarnach, der seinem Studenten Kontakte zum Norddeutschen Rundfunk vermittelte. Und so entstand im Jahre 1959 die folgende Monoaufnahme seines Bläserquintetts Opus 8, aus dem wir nun den 5. Satz hören. Thank you. Das Hamburger Bläserquintett spielte den fünften Satz Molto Allegro aus dem Opus 8 von Gordon Sherwood. Das Werk steht hörbar unter dem Einfluss seines Hamburger Lehrers Philipp Janach. Die gleiche Schule verrät ein Kleinod für Klavier Solo, das eine ganz andere Stimmung verströmt.
Es ist aus einer früheren Opuszahl, Seven Destructive Pieces. Das sind alles kleine Miniaturen, die sind übrigens sehr modern. Alle sind atonal mit unwahrscheinlich schwierigen Rhythmen, wo er alle möglichen Modernitäten reinsetzt, wie 5/16 oder 7/8 und solche Sachen. Das ist eine Musik, die einen Raum komplett auffüllen könnte.
Das war das R aus Gordon Sherwoods Hamburger Zeit. Am Klavier saß Mascha Dimitriva. Sie ist heute aus Anlass von Gordon Sherwoods 90. Geburtstag in zur Person Gast bei Ulrich Garmann. Nach dem Examen kehrte Gordon Sherwood vor kurzer Zeit in seine Heimat zurück. Dort bemühte er sich erfolgreich um ein weiteres Stipendium, das ihm einen Besuch an der Accademia di Santa Cecilia in Rom ermöglichte, wo er seine Studien bei Goffredo Petrassi abschloss, einem bedeutenden Vertreter des Neoklassizismus.
Im Konservatorium in Rom, Santa Cecilia, hat Gordon mit Auszeichnung abgeschlossen und jetzt, nach so einer profunden Ausbildung, standen ihm die Welt und eigentlich auch alle mögliche Türe offen.
Dass die Welt im Offen stand, hat Gordon Sherwood allzu wörtlich genommen. Mit seiner jungen Frau Ruth, einer deutschen Sängerin, hielt er sich eine Weile in Griechenland auf, bevor das Paar nach Israel und dann nach Ägypten zog. Hier komponierte Gordon Sherwood im Auftrag des Kairoer Kulturministeriums die Musik für einen Film. Das Angebot, an der Uni zu unterrichten, lehnte er ab, da er sich nicht zum Pädagogen berufen fühlte. Stattdessen ging er in den Libanon. Beirut war vor dem Bürgerkrieg eine weltoffene Stadt, das Paris des Nahen Ostens wurde es genannt. Den Lebensunterhalt verdiente Gordon Sherwood sich unter anderem als Barpianist in einem der Grand Hotels.
Übrigens, dort habe ich irgendwie Jazz entdeckt, komische Art und Weise. Verstehen Sie, früher zuerst war ich in Italien oder in Europa, also diese orientalische Musik mich begeistert. Dann plötzlich war ich in Libanon, Mittelosten, dann habe ich mich für Jazz und Blues plötzlich begeistert.
Mascha Dimitriva spielte Gordon Sherwoods Boogie Canonicus al Unisono.
Das ist schon vom Namen hier ein Nonsens. Wie kann man Boogie mit Kanon verbinden? Das ist eigentlich in der linken Hand geht Boogie-Rhythmus oder auch Boogie-Harmonien. Und die rechte Hand macht ein Kanon. Und wenn man genau Text anschaut, Kanon ist absolut perfekt. So, da ist nichts ausgelassen. Ne, so wie man sich dann zweistimmigen Kanon vorstellen konnte, so wird er dargestellt, auf dem Boogie-Rhythmus.
2 Jahre hielt es Gordon Sherwood im Libanon aus. Die 8 folgenden verbrachte er in Nairobi und in Mombasa. Kenia war wenige Jahre zuvor unabhängig geworden und irgendwie gelang es dem Komponisten, Protégé des Präsidenten Jomo Kenyatta zu werden. Er studierte die Landessprache Kiswahili und er komponierte unter anderem eine kenianische Kaffeekantate, die auch tatsächlich aufgeführt wurde. Eine doppelte Reverenz an den Devisenbringer des Landes und an Johann Sebastian Bach. Und Sherwood schrieb Lieder.
Die Liebe zum Lied hat Gordon eigentlich immer schon begleitet. So in seinen Studienzeiten in Rom hat er angefangen mit Lied komponieren. Zum Beispiel, der hat dort verfasst Opus 24, 5 Love Songs. Und auch in Beirut gab es eine Fortsetzung vom Liedzyklen, zum Beispiel Four Romantic Songs und Songs for the Winter, die unglaublich schön sind, schön und tiefgründig. Insgesamt hat er über 20 Liedzyklen geschrieben und die sind alle sehr unterschiedlich und sehr, sehr schön. Mal ist das romantisch, sehr, sehr tiefgründig, manchmal sogar impressionistisch oder auch bluesig. Der hat einen Zyklus geschrieben, das heißt 5 Blues Songs, Opus 60. Und die sind auch wieder nicht nur, sagen wir, Blues, sondern auch mit einer gewichtigen Portion Koloratur-Schwierigkeiten versetzt, sodass das eine sehr schwierige Aufgabe für die Sängerin, die Felicitas Brest mit Bravour gemeistert hat.
Many Shades of Blue, so heißt dieses ungewöhnliche Lied, das in typisch Sherwoodscher Manier die Stile spielerisch vermischt. Es ist auf einer CD enthalten, die kürzlich beim Label Sonus Eterna von Marsha Dimitrieva erschienen ist. Das Volume 1 einer geplanten Gesamtaufnahme aller Lieder Sherwoods als Ersteinspielung. Die Sängerin Felicitas Brest war erst kürzlich auf Gordon Sherwood aufmerksam geworden. Sie wandte sich an Marsha Dimitrieva und rasch entwickelte sich ein kongeniales Einvernehmen, basierend auf einem gemeinsamen Zugang zur musikalischen Welt Gordon Sherwoods.
Das habe ich jetzt erlebt bei den Aufnahmen mit Liedern mit Felicitas Brest, wo ich mich so wohl gefühlt habe in dieser Vielfalt von musikalischen Richtungen, sagen wir so. Da waren romantische Einflüsse, da waren impressionistische, da waren jazzige Einflüsse, da waren auch lustige, fast poppige Einflüsse. Aber überall habe ich mich so wohl gefühlt. Genauso ging es auch meiner Partnerin Felicitas.
Ende 1978 starb Jomo Kenyatta und Sherwoods kenianischer Stern begann zu sinken. Gut ein Jahr danach verließ er bei Nacht und Nebel das Land und nebenbei bemerkt auch seine Frau und begab sich nach Indien. Das war der Beginn eines rastlosen Wanderlebens, das 25 Jahre andauern sollte. Von Indien ging es weiter nach Nepal, Thailand, Malaysia und schließlich Singapur.
Nur eine Woche, ein bisschen anderes sehen oder so. Und dann bin ich nach Europa zurückgekehrt, nach Norwegen. Es war Sommer und ich wollte gerne ein bisschen Kontrast sehen. Ich war so lange auf der Äquator gewesen, ich wollte sagen, Norwegen, besonders weil es Sommer war, eine schöne Mitternachtssonne, so, und dann ist mein Geld aus, nicht mehr. So bin ich dann ausgewiesen aus Norwegen.
Und wurde als Mittelloser in ein Flugzeug nach New York gesetzt. In dieser Stadt, wo er dereinst seinen Triumph gefeiert hatte, fand er sich nun im Obdachlosenasyl wieder. Herausgeholt hat ihn ein Studienfreund aus alten Zeiten, George Crumb. Ebenso alt wie Gordon Sherwood, aber als Komponist so viel erfolgreicher.
Unabhängig von diesem scheinbar chaotischen Lebensstil, wo man rastlos ist, wo man keine Heimat hat, wo man verschiedene Länder, verschiedene Menschen und so weiter quasi verschlingt, hatte Gordon eine unglaublich strukturierte Art zum Leben und zum Denken. Der ist immer um gleiche Zeit morgens aufgestanden, das weiß ich noch von meiner Zeit mit ihm an der Arbeit während Klavierkonzerts, um 6 Uhr aufgestanden und dann hat er eben komponiert.
Aus der Dance Suite von Gordon Sherwood spielte Mascha Dimitrieva das Prälude. 1982 tauchte Sherwood in Paris auf und blieb dort 8 Jahre. Seinen Lebensunterhalt versuchte er anfangs durch den Verkauf seiner Werke zu finanzieren. Dies brachte ihm freilich kaum etwas ein und so verlegte er sich auf eine andere Tätigkeit.
Sogenannte Bettlerarbeiter, ich betrachte das nicht mehr als Bettler so. Ja, ich bin kein Bettler, ich bin selber Sponsor, aber ich sponsore mich selbst. Das sage ich oft zu den Leuten, so dass sie Bescheid wissen, dass ich kein Bettler bin. Ich meine, ein Bettler nach meinem Begriff ist irgendwie ein Mensch, der immer arm ist, arm im Geist, genauso so wie in der Tasche.
Und dann sagte er noch, er habe nicht die ganze Zeit gearbeitet, er habe auch komponiert. 5 Jahre am Stück hat Gordon Sherwood so gelebt.
Das ist natürlich auch kein Zustand für einen intellektuellen Mensch, der hat sich mit Musen immer beschäftigt und dann muss er auf die Straße zu betteln gehen, um zu überleben. Das hat er alles verarbeitet in Bettlerkantate. Die Bettlerkantate beinhaltet insgesamt 500 Seiten und ich hoffe, dass es in den nächsten Jahren vielleicht gelingt, es, dieses Werk vollständig aufzunehmen.
Die Bettlerkantate ist ein Werk für Doppelchor, 4 Trompeten, 4 Hörner, 3 Posaunen, Tuba und Schlagwerk. Komponiert wurde sie in Wales. Formal bildet sie einen Kontrast zu vielen Werken, die Sherwood in seinen Pariser Jahren geschrieben hat. Darunter auch sein Opus 75, 10 Stücke für Oboe Solo. Die Melancholie, die ihn manchmal übermannt haben mag an seinem Standpunkt, dem Rond-Point des Champs-Élysées, klingt eindringlich in der 7. dieser Miniaturen an. Es spielt Véronique Dufour. Veronique Dufour spielte das 7. der 10 Stücke für Oboe Solo, das Gordon Sherwood in Paris nach seiner Arbeit, wie er das Betteln nannte, komponiert hat. Das erwirtschaftete Geld nutzte er für weitere Reisen, erneut nach Indien und von dort aus nach Hongkong und Japan.
Er war in Japan bei der Tee-Zeremonie. Und da schreibt er in seiner Autobiografie, die etwa 500 Seiten beinhaltet, wie er diese Tee-Zeremonie erlebt hat. Der sagte, dass die Atmosphäre war so einklänglich, also dass die Musik, die dazu gespielt wurde, es wird immer bei dem Servieren der Tee eine Musik dazu gespielt, die war so fantastisch in Einklang mit dem ganzen Prozedere. Und die Gestik von der Dame, die diese Tee serviert hat, war so ökonomisch. Er schreibt, das erinnert ihn an Menuett von Mozart, dass alles so gut strukturiert und sehr ökonomisch ist und trotzdem gut klingt, also nicht zu viel, nicht zu wenig. Alles steht auf seinem Platz. Und das war auch eigentlich in vielen, vielen Werken vom Sherwood, dass auch jede Note quasi steht auf seinem Platz.
Das war der 5. Satz aus Gordon Sherwoods Divertimento, gespielt vom Reuben Greenberg Ensemble, das sich eigens für die Privataufnahme dieser Musik zusammengefunden hat. Sie ist also im Handel nicht erhältlich. Komponiert hat Gordon Sherwood das Werk bei einem seiner Indienaufenthalte, und zwar im damaligen Hippie-Himmel Goa. Sie erfüllt Sherwoods Anspruch, als Komponist verständlich zu sein.
Dann habe ich immer die Idee gehabt, ich bin kein bekannter Komponist, ich muss irgendwie Sachen schreiben, die irgendwie zu Zuschauer einigermaßen zugänglich sind. Nicht so etwas nur so kompliziert, dass man überhaupt Publikum das überhaupt nicht verstehen konnte. Und auch, dass das Orchester das nicht spielen konnte.
Gedanklich waren wir bereits in Japan. Von hier aus reiste Gordon Sherwood nach China und mit der transsibirischen Eisenbahn zurück nach Europa.
Der hat sich nie irgendwie stoppen können. Also der konnte nicht irgendwo in einem Platz so lange leben. Der schrieb selber, ich werde sofort unruhig, wenn ich zu lange irgendwo bleibe. Ich muss immer weiter. Der hatte eine treibende Kraft, eine Neugier, immer wieder Neues zu lernen, Neues verarbeiten und dann in seinen Werken einfließen zu lassen. Und das konnte, glaube ich, kein Ereignis oder kein Mensch stoppen.
Und so verließ Gordon Sherwood nach wenigen Monaten Europa erneut und siedelte sich in Mittelamerika an.
Ich weiß, dass er in Costa Rica sehr viele Freunde gefunden hat. Sogar ein Orchesterdirigent, der seine Werke teilweise aufgeführt hat und auch eine Freundschaft pflegte zu Gordon. Und ich weiß auch, dass Gordon so begeistert von Costa Rica war, dass er überlegt hat, ob er da auch sein Domizil verlagern konnte, ob er da leben konnte und von dort verreisen und so weiter.
Daraus wurde freilich nichts. Aber in Costa Rica entstand eine der immer noch raren Einspielungen mit Kompositionen von Gordon Sherwood. Das Blechbläserensemble Trombones Costa Rica nahm eine CD mit zeitgenössischen Werken für diese Besetzung auf, darunter auch Sherwoods Posaunenquartett Opus 87. Beim Anhören dieses leichtfüßigen Spiels erahnt man kaum die enormen technischen Schwierigkeiten bei der Ausführung. So perfekt wird die Musik hier vorgetragen. Thank you. Die Trombones Costa Rica spielten den vierten Satz, das Finale, aus Gordon Sherwoods Posaunenquartett. Entstanden ist diese Aufnahme in Costa Rica, wo das Stück auch komponiert wurde. In den mittelamerikanischen Tropen erinnerte sich Gordon Sherwood, so wie es seine Art war, einer früheren musikalischen Idee, die er nun zu einem Orchesterstück ausbaute.
Eine Sinfoniette, Opus 101, das ist das erste Mal, ich habe dieser langsame Satz eine kleine Skizze gemacht. Das war Jahr 88, als ich in Taos, Bundesstaat New Mexico, war. Und ich hatte ein Stipendium, in einem Haus zu arbeiten, wo ich einen Flügel gehabt habe. Und habe diesen Thema einfach auf Klavier improvisiert und gespielt. Und plötzlich habe ich gedacht, das ist nicht fürs Klavier, das muss für Orchester sein. Ich habe gleich die Instrumente gehört, die Streicher und dann später die Bläser, aber das war nur eine Skizze. Dann in 96, 8 Jahre später, ist das Werk endlich entstanden mit Orchestrierung dazu.
Aus dieser Sinfonietta von Gordon Sherwood soll nun der dritte Satz Rondo erklingen. Das war der dritte Satz Rondo aus der Sinfonietta Opus 101 von Gordon Sherwood, gespielt vom Bayerischen Landesjugendorchester unter der Leitung von Werner Andreas Albert. Der sagt über den Komponisten:
Er ist ein fantastischer Erfinder, hat einen großen Melodienreichtum, er ist rhythmisch wahnsinnig interessant und vielschichtig, er hat einfach etwas zu sagen. Und er würde es verdienen, dass sein Werk viel, viel öfter aufgeführt wird, weil das einfach ein ganz, ganz wichtiger Komponist in unserer Zeit ist.
Auch in Costa Rica hielt Gordon Sherwood es nicht lange aus. Ende der 90er Jahre unternahm er eine ausgedehnte Reise durch Südamerika. Sie führte ihn hinab bis nach Feuerland. 3 Taschen gehörten zu seiner Ausrüstung und stets eine Stimmgabel. In Peru schrieb er ein anrührendes Stück für Flöte, das jetzt Mauricia de la Volte interpretiert. Sie ist Mitglied des Ruben Greenberg Ensembles. Mauricia de la Volte war zu hören mit der Fantasie für Flöte, die Gordon Sherwood in Lima erdacht hat. Das war 1997. Im Jahr darauf kehrte er nach Europa zurück und sollte hier dann überwiegend bleiben. Immerhin ging der Mann nun auf die 70 zu.
Gordon lebte alleine. Also ich glaube, es wäre nicht möglich, dass eine Frau mit ihm leben könnte, weil diese Art vom Leben ja vielleicht ein bisschen stressig. Trotzdem hatte er sehr leicht Kontakte gemacht. Seine Art war sehr offen. Und ich weiß, dass er einfach im Café mit jemand gesprochen hat und die fanden sich sympathisch und dann haben sie Adressen gewechselt und so entstanden verschiedene Verbindungen. in der ganzen Welt.
Berichtet die Pianistin Marsha Dimitriva. Sie verwaltet das musikalische Erbe von Gordon Sherwood und ist heute in Zur Person auf SWR 2 zu Gast bei Ulrich Garmann. Zu den Bekanntschaften, die Gordon Sherwood nach seiner Rückkehr nach Europa gepflegt hat, gehören die Mitglieder der Dissidenten, einer Rockgruppe, die als Pioniere der Weltmusik gelten kann. Mit Uwe Möhrig, Marlon Klein und Frido Josch verwirklichte er ein ehrgeiziges Musikprojekt, das der SWR im Jahre 2000 ausgestrahlt hat. The Memory of Waters, das Gedächtnis des Wassers, eine Klangcollage entlang der Donau von der Quelle im Schwarzwald bis zur Mündung im Schwarzen Meer. Mit sinfonischen, rockigen und jazzigen Elementen sowie Umweltgeräuschen werden in diesem Werk die unterschiedlichen religiösen und musikalischen Kulturen längs des großen europäischen Stroms musikalisch durchgespielt. Dabei fließt die Donau natürlich auch durch Wien. Typisch Sherwood, was er sich dazu hat einfallen lassen. Das Donauorchester Bratislava verfremdete kunstvoll Johann Strauss Junior nach einer Idee von Gordon Sherwood. Diese Donauwalzer-Parodie ist Teil der Klangreise The Memory of Waters, die die Dissidenten inszeniert haben. Deren Gitarrist Uwe Möhrig, die Pianistin Marsha Dimitriva und einige weitere Getreue waren es, die dem alternden und chronisch mittellosen Gordon Sherwood zu einer endlich festen Bleibe verhalfen.
Die letzten Jahre hat Gordon Sherwood auf Herzog Zegmühle verbracht. Das war, glaube ich, 2005, als er dort einquartiert wurde.
Herzog Zegmühle ist eine Einrichtung der Diakonie im oberbayerischen Ort Peiting.
Das ist so entstanden. Gordon kam aus Portugal. Der wurde ein letztes Mal ausgeraubt. Der war in seinem Leben leider Gottes viel zu oft zu diesem ganzen schwierigen Leben viel zu oft ausgeraubt noch. Also wirklich unwahrscheinlich. Und seine Freunde haben einfach zusammengetan. Wir haben einen Brief geschrieben an den Direktor vom Herzog Zegmühle, Herr Wilfried Knorr, mit dem Bitte, so einen großartigen Mensch eine Bleibe zu geben. Und er hat natürlich sofort geantwortet und ja gesagt. Und so hatten wir für Gordon ein Städtebleibe gefunden, wo er auch seine Bibliothek einrichten konnte, wo auch ein Klavier stand, wo er auch komponieren konnte und so weiter. Also der war irgendwie abgesichert, weil er ging schon auf die Mitte der 70 und das war für ihn großartige Geschichte, obwohl er natürlich immer geschimpft hat, der wollte immer raus, der wollte immer wieder reisen. Das fehlte ihm, der konnte nicht lange Zeit an einem Platz.
Xenia Narati spielte einen Walzer für Harfe, eine späte Komposition von Gordon Sherwood. Sie befindet sich auf einer CD mit zeitgenössischen Werken für dieses Instrument. Beim letzten Werk von Gordon Sherwood, das auf Tonträger dokumentiert ist, handelt es sich um die Ballettmusik zu Elke Golls Kinderbuch Hugo der Wassergeist. Sie entstand auf dem Krankenlager, besteht aus 5 Sätzen und liegt als elektronisches Arrangement vor. Hören wir die erste Szene, die in das kleine Unterwasserparadies von Hugo dem Wassergeist und seiner Nixenfreundin Elfi führt. Werner Eickhoff-Maschitzky war der Arrangeur des ersten Teils der Ballettmusik Hugo der Wassergeist nach einem Kinderbuch von Elke Gold. Der Satz heißt Fröhliche Stimmung und die kam bei Gordon Sherwood unverhofft auf, als er zu einem Konzert eingeladen wurde. Und zwar von Jan Huth, dem Gründungsdirektor des von Frank Gehry gebauten Museums Martha in Herford. Bei diesem Konzert erklangen gleich mehrere Uraufführungen von Sherwoods kammermusikalischen Werken. Die Ausführenden waren Mitglieder der Nordwestdeutschen Philharmonie, die eigens für dieses Konzert das Ensemble Fermarta gegründet hatten. Die Kirsche auf dem Sahnehäubchen aber war eine Auftragskomposition, das Quadlibet für Martha. Dieses launige Stück vereinigt ein Streichquartett und ein Bläserquintett und soll jetzt als Live-Mitschnitt des Herforder Konzerts erklingen. Georg Friedrich Händel, George Gershwin und ein deutsches Volkslied. Gordon Sherwood, so wie er leibte und lebte. Wir hörten das Quadlibet für Martha, gespielt vom Ensemble Fermarta bei der Uraufführung im Museum Martha in Herford. Ein später Erfolg für den alternden Musiker, der selbst gern damit kokettierte, der bekannteste aller unbekannten Komponisten zu sein. Es sollte nicht sein letzter Erfolg sein, aber der letzte zu seinen Lebzeiten. Sherwood war mittlerweile bettlägerig, als er erfuhr, dass Evan Crist, damals Chefdirigent der Cottbuser Sinfoniker, sich für das Werk hatte begeistern lassen. Die ersehnte Uraufführung hatte Crist auf den 2. Mai 2014 festgesetzt.
Dieses Datum war für ihn ganz wichtig. Der hat mir mehrmals gesagt, Mascha, ich trainiere meinen Physis und ich fahre dorthin, ich möchte das erleben.
Am 2. Mai 2014 wurde die Blues-Symphonie in Cottbus uraufgeführt. Ohne Gordon Sherwood. Der war friedlich verstorben am 2. Mai 2013. Die Cottbuser Sinfoniker unter ihrem damaligen Chefdirigenten Evan Crist waren das mit dem vierten Satz aus Gordon Sherwoods dritter Sinfonie, der Blues-Sinfonie. Der Satz trägt die Bezeichnung Movimento Perpetuo, ständige Bewegung. Und nichts passt wohl besser zum Dasein dieses Mannes. Am Ende dieser Sendung aber soll nochmals ein Lied erklingen, das auf ganz andere Weise das Leben von Gordon Sherwood symbolisiert. In Every Song There Is a Dance. Es findet sich auf der soeben erschienenen CD mit der Ersteinspielung von Gordon Sherwoods Liedern. Felicitas Brest singt, es begleitet sie Masha Dimitrieva. Hören wir zuvor aber noch einmal den Komponisten selbst.
Well, der Weg zur Musik scheint mir zu sein, irgendwie eine perfekte Mischung zwischen all den Stilen von Musik, was ich bis jetzt gehört habe. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber ich bin auf dem Weg. Ich meine, in Jazz und in Klassik und in Orientalisch und alles Mögliche zusammenzuziehen in ein einziges Stück, was irgendwie doch Einheit hat. Ja, das würde wahrscheinlich ein Gefühl, dass ich doch etwas erreicht habe endlich.
In every song there is a dance. Es steckt in jedem Lied ein Tanz. Eine frühe Komposition von Gordon Sherwood auf einen eigenen Text, entstanden im Frühjahr 1967 in Rom. Gesungen hat Felicitas Brest, das Klavier spielte Masha Dimitrieva. Die war heute als Verwalterin des musikalischen Erbes des Komponisten zu Gast bei Zur Person Gordon Sherwood zum 90. Geburtstag an diesem 25. August. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören möchten, von morgen an steht sie im Internet unter swr2.de. Einfach durchklicken bis Zur Person. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Kamann. Es folgen die Nachrichten und danach geht es hier weiter mit aktuellen Büchertipps im SWR 2 Lesenswertmagazin.